ein kleines Vorwort zu dieser Podcast-Miniserie im Rahmen unseres Digisaurier-Podcast-Kanals. Es geht um Commodore und um den Amiga. 2019 und 2025 war ich auf der Amiga 34 und der Amiga 40, einer der größten Amiga-Veranstaltungen in Europa. Dort hatte ich das Glück und die Gelegenheit, auf der Bühne mit Menschen zu sprechen, die die Amiga-Geschichte sehr gut kennen, weil sie dabei waren. Diese Interviews werden wir, neben den klassischen Podcasts hier auf dem Kanal, als Sommerspecial senden. Wir wünschen allen Hörern viel Spaß mit Amiga-Geschichten aus erster Hand. Der Gast in dieser Folge ist Gerald Lang. Er erzählt nicht nur von dem einen oder anderen Desaster, nimmt uns mit in die Zeit, als Commodore Frankfurt und Commodore in Braunschweig noch nicht so gut miteinander auskamen, sondern wir erfahren auch, warum der Commodore-Support bei Apple einiges an Ideen, sagen wir mal, als Inspiration ins eigene Haus transferierte und wie genau das vonstatten ging. Viel Freude bei diesem Zeitzeugen-Interview von der Amiga 34 Bühne aus dem Oktober 2019.
Ist alles super gelaufen. Du warst da, du hast die Entwickler unterstützt. Es lief alles wie am Schnürchen. Es war alles pünktlich. Nee, es war nicht alles pünktlich. Da gab es zum Beispiel so ein Bridgeboard, so ein AT-Bridgeboard. Das lief nicht so, ne?
Ne, das A2286, ja, genau. Ja. Das war, ja, ich wollte mal sagen, aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen soll. Das war ewig in Entwicklung und es kam und kam und kam nicht bei. Der erste Entwicklungsstopp, den es gab, war, wir hatten damals in den USA Sun Workstations für die Platinenentflechtung, wo die auch das Platinendesign mitgemacht haben. Und mein Kollege ruft mich an und sagt, das dauert noch ein bisschen mit dem Board, die Sonne ist erloschen. Die Platte ist abgeraucht und dann ist von der Sun mit den ganzen Plänen drauf. Und was gab es natürlich nicht?
Sag jetzt nicht Backup.
Doch.
Jetzt kommen wir zu einem, der mich, als wir uns verabredet hatten, hier fragte, sag mal, wollen wir auch so über Geheimnisse reden, so über Geschichten im Hintergrund? Sag ich, ja, genau darüber wollen wir reden. Hat er gesagt, komme ich trotzdem. Fand ich gut. Und dementsprechend freue ich mich jetzt sehr auf den Gerald, der so jetzt zu uns auf die Bühne kommt. Herzlich willkommen, Gerald. Du warst eigentlich verhältnismäßig kurz bei Commodore.
Stimmt.
88 ging das los bei dir, ne?
Ja.
So. Wie kamst du denn überhaupt dorthin? Und was hast du dort gemacht? Okay. Mikro schön nah an den Mund, bitte.
Alles klar. Ja, meine Geschichte mit Amiga war eigentlich die, dass ich den Amiga kennengelernt habe, lange bevor ich bei Commodore war, nämlich auf der ersten CeBIT, die ich damals besuchen durfte. Da gab es den ersten Amiga und ich habe auf dem Amiga Deluxe Pen gesehen und war hin und weg. Das war die Maschine für mich. Ich hatte dann ein Weilchen später in meiner Ausbildung, in meinen Jobs, einen guten Freund, einen Kollegen, der nach Frankfurt gegangen ist, zu Commodore. Und der kam nach nur ein, zwei Jahren zu mir und sagt, du, ich habe einen Job für dich. Komm mit mir aus Baden-Baden, da komme ich her, nach Frankfurt. Und was ich hinterher erfuhr, es war ein bisschen eigennützig von ihm. Er wollte die Abteilung wechseln, von der Technik, vom Sales Support weg zum Vertrieb und brauchte einen Techie-Nachfolger und da hat er mich ausgesucht.
Das heißt, du warst eigentlich das Bauernopfer, oder?
So ungefähr. Für mich war es ein Riesenglück, weil die Community damals war schon ziemlich cool. Die Leute, die ich bei Commodore kennengelernt habe, gerade im technischen Bereich, waren auch super. Deswegen war das eine schöne Geschichte und ich habe bei Commodore als im Sales Support die schöne Aufgabe gehabt, ich durfte den Entwickler-Support aufbauen. Das heißt, es gab bis zu meinem Anfang eigentlich niemanden, der sich um die externen Entwickler gekümmert hat.
Ja, Commodore dachte damals ja auch, Entwickler brauchen wir nicht, die Leute machen das eh von alleine. Das war ja irgendwie, das ging ja alles wie von selbst sozusagen. Ja?
Und ich habe dann so ein bisschen, sagen wir mal, im Namen meines Chefs Industriespionage betrieben, weil wir wussten nicht, wie macht man so ein Entwicklerprogramm mit verschiedenen Levels und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe mal bei Apple an und hab gesagt, Leute, ich würde gerne Apple-Programme entwickeln. Und
die du haben hast mich bei dann, Apple angerufen?
Hab ich gemacht, ja. Die haben mich dann zugemüllt mit Infos, mit Programmen und allem. Wir hatten einen super Start. Wir hatten jede Menge Templates, wie man so ein Entwicklerprogramm aufzieht.
Also Freunde, Apple war ein Stück weit Geburtshelfer für den Amiga und für den Support der Entwickler. Wer hätte das gedacht? Danke, Steve, war sehr nett von dir.
War wirklich echt cool, ja.
Also, das war schön. Jetzt sag mal, eingestellt hat dich der Jens Hertel.
Richtig.
Du warst in Frankfurt.
Ja.
Und da gab es ja noch dieses Braunschweig.
Genau. Also,
das war ja weit weg. Wie
so
war das für dich so?
Vielleicht ist es an dieser Stelle mal angebracht, den Talk erstmal kurz zu unterbrechen und was über Commodore und seine Standorte und deren Bedeutung zu erklären.
Commodore war ein Weltkonzern mit klarer Aufgabenteilung. Das Herz schlug in Westchester, Pennsylvania. Dort saß die Konzernzentrale mit den großen Entscheidungen. Aber aus Steuergründen war der offizielle Firmensitz auf den Bahamas steuerlich bestimmt toll, den Amiga-Nutzern hat's aber nichts gebracht. In Europa war Deutschland der Umsatzbringer Nummer 1. Frankfurt war die Vertriebs- und Marketingzentrale, die Teppichbodenetage mit Anzugträgern, wie Gerald es so schön genannt hat. Aber das eigentliche Produktionspowerhouse war Braunschweig. Dort wurde für ganz Europa produziert, entwickelt und das Auslieferungslager koordiniert. Bis zu 2000 Leute haben dort gearbeitet. Ich kann mich an einen Besuch dort vor Ort erinnern, bei dem neben den Amiga 2000 auch die Commodore-PCs von PC-10 bis PC-60 zusammengebaut und versandbereit gemacht wurden. In Braunschweig saß auf jeden Fall die PC-Kompetenz von Commodore, also das Know-how über IBM-kompatible Computer.
Die Briten in London waren ebenfalls wichtig. Gegen Ende von Commodore brachten Deutschland, USA und UK jeweils etwa 30% des Umsatzes. Dazu kamen noch kleinere Standorte in Wien und Basel. Das Tragische? Als die Mutter in den USA pleite ging, waren die deutschen und britischen Töchter noch profitabel. Aber sie wurden trotzdem mit in den Abgrund gerissen. Bis heute ein ganz besonders trauriger Aspekt.
Und Braunschweig wurde damals wie heute total unterschätzt. Während alle von Westchester oder Frankfurt redeten, passierte vieles, was wirklich spannend war, in der niedersächsischen Löwenstadt. Aber klar, Braunschweig klingt halt nicht so sexy wie Silicon Valley oder Frankfurt Banking District. Dabei war das dortige Ochre Valley mindestens genauso innovativ.
Was ist Ochre Valley? Darüber etwas später noch mehr. Fest steht auf jeden Fall, dass bereits damals vielen Commodore-Leuten in Frankfurt der Standort Braunschweig weit weg vorkam. Um es mit Gerald zu sagen, Braunschweig war
sehr weit weg, also weiter als der Mond. Man muss so vorstellen, Braunschweig war ja, das kennen viele eigentlich aus der Geschichte, Braunschweig war das Labor, die Entwicklung und die Produktion und Frankfurt war die Teppichbodenetage. Da liefen alle mit Krawatte rum, alle mit Anzug, es gab nur Marketingleute, Vertrieb, sowas. Ja. Und mein Chef sagt, wir waren ja die technische Abteilung in Frankfurt, wir waren da auch schon die Outlaws, das heißt, die Vertriebe, ich habe immer gesagt, ey, ohne euch könnt man dreimal so viele Maschinen verkaufen, weil ihr bremst immer nur. Weil wir gesagt haben, hey, Prototyp langsam, erstmal produktionsreif kriegen. Und mein Chef sagt, Mensch, wir brauchen mehr Connections zu den Braunschweigern, weil da sitzt wirklich die Entwicklungskompetenz. Und hat mich dann eine Woche nach Braunschweig geschickt. Zu
meinen. Die haben mich mit offenen Armen empfangen und gesagt, endlich
Juhu.
Einer aus Frankfurt.
Oder? Da kommt so ein junger Typ mit 23 im Anzug, ja, sieht aus wie, ja, wie man sich das so vorstellt. Und sagt, hey, ich bin euer Freund. Die haben alles so gemacht. Und haben gesagt, nee, was willst du denn hier? Und dann war ich eine Woche Gott sei Dank da und habe in der Woche wirklich die Leute spüren lassen, auch zurückbekommen, dass ich eben auch im Herzen ein Techie bin.
Ja. Du warst eine Woche da und hast überlebt?
Ja.
Das ist toll. Was hast du gemacht? Camouflage-Anzug oder was hast du getan?
Okay, die erste Aktion war, ich habe meinen Amiga mitgebracht. Der sah aber nicht aus wie ein normaler 2000er. Das waren nämlich zwei Gehäuse, vollgestopft mit allem, was ich an Prototyp-Boards und sonst was haben konnte. Das war schon mal cool für die Jungs. Das Zweite, was ich gemacht habe, mein Chef sagt, ey, mach ein bisschen auf Smalltalk und bring die ein bisschen mit und lad die mal zum Essen ein. Also sage ich, kein Problem, Braunschweig, schönes Hotel, wo ich untergebracht war, 10 Mann eingeladen zum Abendessen.
Von der eigenen Mannschaft?
Ja, ja. Die saßen alle da, wir haben ungefähr 1100 Mark Rechnung produziert, das war damals ein Schweinegeld. Und ich kam nach Frankfurt zurück, und alle waren meine Freunde, klar.
Ja, du hast ja die Rechnung bezahlt.
Genau.
Dann kam wir gehen noch heute Abend Abendessen, fällt
ja,
mir gerade ein.
Genau. Dann kam ich zurück nach Frankfurt und mein Chef sagt, um Gottes Willen, du liegst weit über jedem Budget, ich krieg die Rechnung nicht frei.
Siehst du, Guido, da hat noch jemand auf die Rechnung geguckt.
Genau, aber ich hatte Glück, oder wir hatten beide Glück. Der Kollege, der die Spesenabrechnung gemacht hat, sagt, ich finde die Idee cool, ihr habt alles richtig gemacht, ich lege das dem Chef hin. Er hatte so einen Stapel zum Unterschreiben, irgendwo zwischen war mein Beleg und die Unterschrift war drauf.
Okay, okay, 1100 Mark. Das würde heute etwa 1100 Euro sein. So
locker,
ungefähr.
Locker.
Okay, alles klar.
1100 Mark für ein Essen mit den Kollegen in Braunschweig klingt übertrieben aufwendig? Nein, gar nicht. Gerald hatte instinktiv recht. Braunschweig und der Amiga ist wirklich eine eigene Geschichte. Das passt zusammen wie Currywurst und Pommes, um in einer Metapher mit Essen zu bleiben bei dieser kleinen Unterbrechung unseres Talks. Während damals alle immer nur vom Silicon Valley redeten, gab es bei uns das Oka Valley. Und das war kein Marketing-Gag, sondern wirklich Realität.
Der Name Oka Valley kommt von dem Fluss, der durch die Stadt Braunschweig fließt. 1980 baute Commodore dort sein europäisches Entwicklungszentrum auf. Warum ausgerechnet Braunschweig? Zonenrandförderung machte es billig, leere Fabrikhallen gab's genug und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nebenan war schon Großkunde mit über 400 Commodore-Rechnern. Wer denkt, da wurden damals nur Platinen zu einem Amiga zusammengeschraubt, der täuscht sich gewaltig. Die Braunschweiger haben nicht nur den Amiga für Europa fit gemacht, PAL statt NTSC, deutsche Tastaturen, lokalisierte Software. Sie haben auch eigenständige Hardware entwickelt. Das A1060 Sidecar zum Beispiel, das erste Bridgeboard für den Amiga 1000, komplett in Braunschweig entwickelt. Und sie arbeiteten aktiv an wichtigen Amiga-Modellen mit, am Amiga 2000 und sogar an den Spezialchips des Amiga 3000.
Wie Gerald im Interview erzählt, war da die große Kluft zwischen dem Teppichboden Frankfurt mit Anzugträgern und Braunschweig mit den echten Entwicklern. Das Tragische? Die Braunschweiger haben Legendäres geschaffen, den Amiga 3000X, ein Unix-System seiner Zeit voraus. Fertig, funktionsfähig, auf der Cebit gezeigt. Und dann gecancelt, eingestampft. Leider typisch für die unstete Commodore-Politik in dieser Zeit. Das war aber nicht nur USA. Gerade beim Amiga war der Einfluss von Deutschland und Europa nicht zu unterschätzen. Irgendwie hatte man den richtigen Fokus verloren rund um den Amiga.
Heute erinnert nur noch eine Ausstellung daran, dass Braunschweig mal das europäische Gehirn des Amiga war. Schade eigentlich.
Du hast ja schon gesagt, das Verhältnis zwischen Braunschweig und Frankfurt war nicht so gut. Ja. Wie sah es denn mit USA aus? Wenn ich mich nicht ganz täusche, war dein erster USA-Trip erstens gemeinsam mit Mama und zweitens eigentlich ein privater, oder?
Stimmt, ich war im Urlaub. Das war relativ kurz, nachdem ich bei Commodore angefangen hatte, sagt meine Mutter, Mensch, ich möchte unbedingt mal in die Staaten, ich kann so schlecht Englisch, geh doch mit.
Okay.
Und dann haben wir 3 Wochen USA gebucht und da musste man noch zum Konsulat gehen und ein Visum beantragen, mit dem Pass, damit man überhaupt rein durfte. Das war nicht so einfach wie heute.
Wobei, stimmt es, dass du bei Commodore gearbeitet hast, geholfen hat, wenn es um dein Visa ging?
So ist es, wollte ich gerade erzählen. Ich bin dann nach Frankfurt zum Konsulat und da ist so ein kleines Office gewesen. Und da muss man seinen Pass abgeben und nach 14 Tagen kriegt man das Visum. Und dann wurde man gefragt, warum willst du denn überhaupt in den USA? Und dann habe ich gesagt, okay, wahrheitsgemäß, ich will eigentlich Urlaub machen, aber ich möchte unbedingt nach Westchester meine Kollegen bei Commodore besuchen. Mit dem Satz und meiner Visitenkarte ein Strahlen auf dem Gesicht von diesem Menschen, der die Visa macht. Er sagt, no problem. 2 Wochen später kriege ich meinen Pass und hatte ein lebenslanges, unbegrenztes USA-Visum. Das ist so ein Stempel, der braucht fast die komplette Seite des Passes.
Also man muss
alle
ja sagen,
offen.
Du, Gerald weiß, wie man sich Freunde macht. Ne? Zum Abendessen einladen, mal kurz fallen lassen, weil Commodore ist irgendwie... Das
Glück
hast
gehabt.
Du schon sehr geschickt gemacht. Jetzt warst du dann in Westchester
ja.
Und hast die Leute... Wie haben die reagiert? Also warst du da schon offiziell bei Commodore?
Ja, war ich.
Und die wussten, dass du aber privat da bist. Wie haben
Richtig.
Die reagiert?
Die waren total geschockt. Also die haben sich riesig gefreut, haben mich durch die Labs durchgeschleppt, haben mir die Produktion gezeigt, haben uns mittags zum Mittagessen eingeladen. Also es war wie eine Familie, die waren total begeistert, dass einer aus Deutschland kommt und sich freiwillig die Firma anschauen will. Also das war richtig klasse. Ich habe da ein paar wirklich illustre Leute kennengelernt, zum Beispiel die Gail Wellington, mit der ich auch dienstlich zu tun hatte.
Oh, Gail. Ja. Werde ich nie vergessen, die Frau. Großartig.
Also, absolut beeindruckende Leute. Es war wirklich echt eine super Familie eigentlich. Ganz, ganz klasse.
Wer von euch kann mit dem Namen Gail Wellington was anfangen? Hand hoch. Wer kann mit dem Namen... Okay, der größere Teil nicht. Pass auf, stellt euch Folgendes vor. Stellt euch eine sehr britisch wirkende Dame vor, die aussieht, als ob sie gerade von der Gartenpflege von draußen nach drinnen kommt.
Genau so.
So, dann kommt sie hin und erklärt dir sehr, sehr distinguiert und sehr, sehr eindeutig, dass das die geilste Maschine ever ist. und zeigt dir das auch noch. Das war mein erster Erlebnis mit Commodore Amiga. Das war in Frankfurt, behind the scenes, wurde ich eingeladen damals, durfte mir die Kiste angucken. Und da steht diese Frau und ich dachte, was macht die jetzt ganz genau da? Also, ganz klar, ich weiß, wir sind hier momentan männerdominiert, aber Frauen in Sachen Computer haben extrem viel gemacht. Und Gail Wellington, die hat wirklich hohe Verdienste rund um den Amiga gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden dann später auch nochmal hören. Also insofern einen donnernden Applaus Richtung Gail, auch wenn ihr sie nicht kennt. So, jetzt ist alles super gelaufen. Du warst da, du hast die Entwickler unterstützt. Es lief alles wie am Schnürchen. Es war alles pünktlich. Nee, es war nicht alles pünktlich. Da gab es zum Beispiel so ein Bridgeboard, so ein AT-Bridgeboard. Das lief nicht so, ne?
Ne, das A2286, ja genau. Ja,
ich hätte es nicht schöner sagen können.
Moment mal, Bridgeboard, das klingt wie Brückenbau. Und das ist es auch. Stellt euch vor, ihr habt einen fantastischen Amiga, aber euer Chef besteht darauf, dass ihr auch PC-Programme laufen lassen müsst. Das ist wie, wenn ihr ein Ferrari habt, trotzdem manchmal einen Traktor braucht. Passierte damals andauernd, weil wir unseren Amiga liebten, aber auf PC-Software und Daten nutzen mussten.
Das A2286 Bridgeboard war ein echter kleiner PC auf einer Karte mit einem 80286 Prozessor bei 8 MHz und eigenem RAM. Das steckt man in den Amiga und konnte dann MS-DOS und PC-Software laufen lassen. Der Clou, beide Computer teilten sich Tastatur und Maus und der PC lief sogar in einem Amiga-Fenster. Das war 1988 ziemlich revolutionär. Ihr konntet zwischen Amiga und PC hin und her schalten, Dateien kopieren und beide Systeme gleichzeitig nutzen.
Leider war die Entwicklung des Bridgeboards, wie derer, der auch im Interview erzählt, etwa so zuverlässig wie ein Papierflieger. Man konnte sich auf keinen langen Zeitpunkt verlassen. 2 Jahre Entwicklungszeit für ein Stück Hardware. Aber die Idee war genial. Und damit zurück zum Interview.
Das war, ja, ich wollte mal sagen, aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen soll. Ich war ja, wie gesagt, für die Entwickler zuständig, habe auch alle Preliminary Boards und Chips normalerweise bekommen. Und das AT-Board, das war ewig in Entwicklung und es kam und kam und kam nicht bei. Und vielleicht eine Story vorneweg. Ich war auf der CeBIT und die Kollegen aus den USA hatten das Bridgeboard dabei, in einem Amiga drin eingebaut, verschlossen, keiner durfte reingucken. Das hat einen gewissen Grund. Es ist eine Kleinigkeit schiefgelaufen bei der Entwicklung. Also zuerst mal war es, der erste Entwicklungsstopp, den es gab, war, wir hatten damals in den USA Sun Workstations für die Platinenentflechtung, ja, wo die auch das Platinendesign mitgemacht haben. Und mein Kollege ruft mich an und sagt, das dauert noch ein bisschen mit dem Board, die Sonne ist erloschen. Die Platte ist abgeraucht von der Sun mit den ganzen Plänen drauf. Und was gab es natürlich nicht?
Sag jetzt nicht Backup.
Doch.
Kinder. Echte wir warteten Programmierer auf dieses blöde Ding.
So. Ja. Dann kam, wie gesagt, eine Weile später kam dann das erste Preliminary Board in Europa an, auf der CeBIT, und keiner durfte es angucken. Ich habe dann hinterher erklären lassen, das Thema war ganz einfach das, es war im Amiga 2000 Gehäuse eingebaut, aber nicht normal reingesteckt, sondern ungefähr einen Zentimeter über der Platine montiert, weil man hat in die Platinen, in die Zorro-Slots, einen Adapter reingesteckt und per Wireweb jede Pin einzeln nach oben gefädelt aufs Bridgeboard. Grund, es war wunderbar, nur es war spiegelverkehrt designt. Es hätte elektrisch nicht reingepasst. Das heißt, damals nochmal alles von frisch entwirren und dann irgendwann, also das Ding hat ungefähr, ja, ich sag mal, von der ersten Idee, wo ich es gehört habe, so nahezu 2 Jahre gebraucht, 2,5 Jahre, bis es echt auf dem Markt verfügbar war und dann war es eigentlich rum. Schade drum, war wirklich ein cooles Board.
Ja. Spiegelverkehrt designt. Das ist so, als würdet ihr euch morgens die Schuhe anziehen wollen, aber jemand hat über Nacht euren linken Schuh in einen zweiten rechten Schuh verwandelt.
Bei Platinen bedeutet das, alle Anschlüsse, alle Leiterbahnen, alles ist seitenverkehrt. Wie ein Puzzle, bei dem alle Teile gespiegelt sind. Echt ätzend. Der Stecker, der nach links gehört, zeigt nach rechts. Was rechts sein sollte, ist links. Das passiert übrigens häufiger, als man denkt. Irgendein Entwickler schaut aufs Layout und vergisst, dass er von der anderen Seite der Platine draufguckt. Wie wenn ihr im Selfie-Modus vom Handy euer T-Shirt anguckt und wundert euch, warum der Aufdruck rückwärts ist. Die armen Commodore-Techniker mussten dann jeden einzelnen Pin mit dünnen Drähten nach oben führen, wie eine elektronische Hängebrücke über der eigentlichen Platine.
Eine kleine Anekdote dazu noch. Später habe ich dann den den Dave mal getroffen und er hat mir gezeigt, was er entwickelt hat. Er hat nämlich auf dem 286er auch einen 386er Prozessor montiert. Kam niemals richtig raus. Schön war nur, das Ding hat so schnell die Grafikdaten abgeliefert, dass der Amiga es nicht mehr anzeigen konnte. Der war wirklich dann echt zu langsam, trotz ECS-Chips und so.
Mit anderen Worten, eigentlich waren sie schnell, aber manchmal hatten sie zum Beispiel kein Backup, so die Dinge, die uns als normalen Anwender nie passieren. Wer von euch hat zu Hause von seinem Zeug sein Backup sicher gemacht? Okay, doch so viele, freut uns, lernt aus der Geschichte. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie USA und Deutschland zusammengearbeitet haben. Gleichzeitig muss man ja sagen, es kamen dann ja auch Stück für Stück so ein bisschen dunkle Wolken auf bei Commodore. Wann hast du denn gemerkt, ups, das wird jetzt ein Problem?
Oh, gute Frage. Ja. Das war so im Prinzip schon in der Zeit, wo ich dann auch meinen Weggang geplant habe. Ich bin zu einer anderen Firma gegangen, so ein bisschen back in my business. Ich komme eigentlich aus der Mainframe-Welt, deswegen bin ich dann in eine andere Technik reingewandert wieder. Ja, man hat schon gemerkt, da läuft das schief. Da sind dann so Entwicklungen wie A2500 UX komplett durchdesignt worden. Wir waren die ersten im lauffähigen System 5 Release 4 Unix, die allerersten, auch vor Sun und allen anderen. Es war fertig, es war auf der CeBIT, wir haben es angucken können. Ich hatte selber auf dem Schreibtisch, es war perfekt. Es wurde gecancelt, einfach eingestampft. Damit hätten wir echt Geld verdienen können. Das war wirklich ein Profiteil, weg. Solche Geschichten sind einfach bitter, weil das war nicht nötig eigentlich. Ja.
Was würdest du sagen, war der größte Fehler, den Commodore mit dem Amiga gemacht hat, warum es nachher dann irgendwann einfach schlicht war? Oder war es die Zeit?
Ich glaube, es war, wie er vorhin gesagt hat, eine Kombination aus vielen Faktoren. Also ein Faktor war ganz klar die PC-Schiene, die immer billiger wurde und auch immer mehr konnte. Ich meine, wir haben am Anfang Witze gemacht, wozu braucht ein PC eine Soundkarte, damit er mit wildem Getäuse und Gerümmel abcrashen kann. Ja. Aber das war halt irgendwann nicht mehr lustig, diese Gags, weil die konnten halt wirklich mit den Zusatzboards viel mehr irgendwann. Die Chipsets weiterzuentwickeln waren ein Problem. Die guten alten Ideen waren irgendwann mal fertig in der Entwicklung.
Was mir zu den Amigas, insbesondere den 2000ern, noch einfällt, waren die Rework-Anweisungen. Es gab verschiedene Revisionen des Motherboards. Und für die früheren Generationen dann seitenlange Listen, die beschrieben, wie dieser oder jener Widerstand oder diese oder jene Pin-Verbindung mit einem Überbrückungskabel einzulöten seien, um die Stabilität zu erhöhen und den technischen Stand der späteren Revision zu erreichen. Manches davon war auch die Voraussetzung, um spätere Chip-Versionen wie den Big Agnus oder die ECS Denise auf älteren Boards nutzen zu können. Das kam alles definitiv aus Braunschweig. Die Frage war dann für mich bzw. uns, wer diese Lötanweisungen ausführen könnte. Wir standen mit dieser Technik eher nicht auf gutem Fuß. Es gab aber den Lötkolben schwingenden Dieter, der bei Computer Martin in der Werkstatt gearbeitet hatte. Zudem bin ich mit solchen Ansinnen dann abends oder am Wochenende nach Hause gefahren. Und er hat sie freundlich, hilfreich und erfreulicherweise auch immer erfolgreich umgesetzt.
Es gab dann ECS-Chipsatz, es gab dann AA, AAA. AAA kam nie auf den Markt, es ging dann vorher in die Pleite. AA wäre eine coole Geschichte, aber die Kompatibilität war ein Problem und das hatten die anderen einfach, die haben aufgeholt und die haben nicht genug Gas gegeben. Das war, glaube ich, der Hauptgrund.
Der Peter Kittel hat mir noch den Tipp gegeben, wenn du noch 2 Minuten hast, frag ihn nach Dresden. War das Dresden?
Nee, es war nicht Dresden.
Sondern?
Es war Leipzig.
Ja, dann frag ihn nach Leipzig. Frag dich hiermit nach Leipzig. Also ich hätte was anderes gefragt, aber wenn du über Leipzig reden willst, reden wir über Leipzig.
Jetzt wird es spannend. Also, was vielleicht,
du hast 2 Minuten.
Okay, was vielleicht viele nicht wissen, Commodore war auch auf den Leipziger Messen jedes Jahr aktiv, hat einen eigenen Messestand. Und ich hatte das Vergnügen, 2 Jahre in Folge auf der Leipziger Messe zu sein. Das ist ziemlich hart gewesen, weil man hat erst eine Woche Leipziger Messe gehabt und dann eine Woche CeBIT direkt im Anschluss. Danach ist man fertig. In Leipzig habe ich was mit Amiga gemacht, was, glaube ich, relativ einmalig war. Ich hatte einen guten Freund, einen Kollegen dabei und wir hatten nach Leipzig mitgebracht eines der ersten Genlogs, die es von Amiga gab, das 2301. Ne? Und hatten also einen Videorekorder dabei, eine Videokamera mit, haben Videos laufen lassen, haben Zeug reingeschnitten, Bilder drüber fliegen lassen, Texte eingeblendet, was die Leute einfach gar nicht kannten da drüben. Das war einfach von einem anderen Stern. Und wir hatten die Kamera dann irgendwann mal auch ins Publikum. Man muss sich vorstellen, der Messestand war bei denen umlagert. Da konnte man also die nächsten 20 Meter wirklich buchstäblich nicht fallen, weil da standen nur Leute. Wir haben die auch nur immer in kleinen Gruppen raufgelassen, die hätten den Stand umgerannt. Es war wirklich Wahnsinn. Und dann standen da wirklich jede Menge Leute und wir gucken so ins Publikum, haben die Kamera da so rumgeschwenkt und sehen da zwei nette junge, hübsche Mädels.
Oh.
Und dann sagt mein Kollege, wie kriegen wir da was hin? Ich sage, lass mich machen.
Weiß deine Frau davon?
Ja.
ja, okay. Okay.
Nicht senden, bitte. Kurz und gut, ich habe dann irgendwann einen Titelgenerator genommen und habe dann unten reingeschrieben, habe die Mädels dann wirklich angezoomt und habe sie praktisch mit dem Amiga zum Abendessen eingeladen. Es hat funktioniert.
Also, der Amiga statt dem Hund kommt man auch mit Frauen ins Gespräch. Ich wollte nur eines sagen, er hat ein paar Fotos mitgebracht. Und wenn wir das senden, natürlich werden wir diese Geschichte senden, eh klar. Dann werden wir auch ein paar Fotos zeigen, wenn wir dann auf Ligasaurier das machen. Und du hast uns noch eine Frau mitgebracht, also zumindest namentlich.
Genau, eine kleine Frau. Ich meine, das wird man im Publikum nicht so gut sehen. Wie gesagt, er hat Fotos davon. Sie kommt also auch im Internet. Das ist eine Denise, und zwar eine ganz besondere, eine ECS Preliminary Denise. Steht auch Prototype drauf, kann man drauf gucken.
Ja, stimmt.
Das ist eins von 10.
Und die hast du geklaut, oder was?
Geschenkt bekommen.
Ah.
Das ist eins von 10 Production Samples, ganz frisch aus den USA damals, habe ich auf den Tisch bekommen zum Testen und zum Zeigen für die Entwickler. Und die durfte ich auch behalten. Und die ist relativ unersetzlich, würde ich sagen.
So, liebe Freunde, das war Gerald Lange und Denise. Herzlichen Applaus, Dankeschön für deine Geschichten. Danke dir.
Noch eine Information. Diese Interviews wurden auch als Video auf unserem YouTube-Kanal umgesetzt. Wer also einiges von dem, was hier beschrieben und besprochen wurde, sehen will, für den lohnt sich auch der Blick auf die Videoversion dieses Talks. Danke fürs Zuhören und natürlich gerne unseren Podcast abonnieren. Und irgendwas mit Sternen, die man uns für diesen Podcast gibt, freut uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Stories to learn.